Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Ostern ist Parsifalzeit. Doch im Jubiläumsjahr wird Richard Wagner auf allen Opernbühnen gespielt. Auch kleine Häuser setzen die Tetralogie Der Ring des Nibelungen auf den Spielplan, wie zum Beispiel die Oper in Mannheim, wo jetzt Achim Freier seinen zweiten Ring inszenierte. Schon seine erste Deutung 2011 für Los Angeles hatte Aufsehen erregt. Freier gilt als letzter noch lebender Meisterschüler von Bertolt Brecht. Der 1934 in Berlin geborene Maler und Bühnenbildner war Documenta-Teilnehmer und arbeitete mit Regiegrößen wie Benno Besson oder Ruth Berghaus. Seit den 1980er Jahren inszeniert er selbst und wirkt dabei als sein eigener Kostüm- und Bühnenbildner. Markenzeichen Achim Freiers sind abstrakte Formen und oft stilisierte Figuren. Jörn Florian Fuchs hat mit dem Regisseur über seine Interpretation des Rings, die Person Richard Wagners und über das utopische Potenzial von Kunst in der Gegenwart gesprochen.
Achim Freier, es gibt 2013 ein Jubiläum, 200 Jahre Richard Wagner, 200 Jahre nach seiner Geburt. Dieses Jahr wird überall gefeiert. Es gibt unzählige Aufführungen seiner Opern, es gibt Symposien, fast kann man sagen, es gibt eine Aufführungs- und Symposieninflation. Sagen Sie doch ganz knapp zu Beginn, was bedeutet Ihnen ganz persönlich Richard Wagner?
Also er war für mich die härteste Nuss meiner Theaterlaufbahn. Ich habe mich sehr spät eingelassen, weil auch dieses ganze Bayreuth-Bild und die faschistische Vergangenheit einen DDR-Bürger, wie ich ja damals war, sehr geprägt hat. Und ich habe das erste Angebot vom Wagner, nachdem ich Iphigenie in München an der Staatsoper machte, das war meine erste Operninszenierung, gleich gesagt, er braucht mich gar nicht erst ansprechen, ich mache nicht in Bayreuth irgendetwas. Und dann hat mich aber doch der Tristan als Hauptwerk, dachte ich, von Wagner sehr interessiert. Und ich habe ihn in Brüssel inszeniert. Ich glaube, es war eine ganz aufregende Begegnung mit diesem Autor. Seitdem bin ich offen, neugierig, dachte aber nicht, dass neben dem Tristan noch ein Werk existiert, was so rund und so beeindruckend stark wie ein Hammerschlag in die Weltgeschichte des Theaters einschlagen kann. Und das ist Der Ring. Vielleicht gibt es ja noch andere Stücke. So schnell bin ich nicht im Kundigmachen. Ich mache den Ring ja zum zweiten Mal. Los Angeles war eine lange Vorbereitungszeit. Der Edgar Beitzel hat mich damals dafür gewonnen. Und er ist mit mir durch viele Aufführungen gegangen. Ich habe also Amsterdam gesehen, St. Petersburg und habe natürlich auch unsere deutschen Aufführungen wahrgenommen und habe nie was verstanden. Ich dachte, das ist nicht das Stück, worum es geht, wenn ich Inszenierung sah. Aber durchweg auch Giraud, der eine wunderbare Wagner-Verstehbarkeit inszeniert hat, warum so ein Ring geschrieben werden musste in der Zeit, unter welchen Bedingungen und gesellschaftlichen Prämissen. Aber ich habe den Ring nicht erkannt. Und so geht es mir eigentlich bis heute. Und in Los Angeles hatte ich eine gute Vorbereitungszeit von 4 Jahren und konnte dann die Inszenierung auch innerhalb von 2-3 Wochen jeweils ein Stück inszenieren. Das war eine sehr farbige, schlagende, überzeugende Aufführung, die viel mit der Stadt zu tun hatte. Los Angeles lebt von der Farbe, ist ein südliches Land. Die Menschen sind sehr offen, neugierig. Und das regt natürlich an, wenn man sich da 2 Jahre aufhält, oder es waren sogar 3 Jahre, ein völlig anderes Theater zu machen als jetzt für Mannheim. Mannheimer Quadrate sind weltberühmt und die graue Atmosphäre unserer deutschen Heimat ist uns ja vertraut, und sie ist nicht nur grau, sie ist fast schwarz-weiß, sie ist intellektualisiert. Wir nehmen alles, alle Zeichen als lesbare Deutung und wollen auch dazwischen noch etwas lesen, was gar nicht gesagt wird. Und dieser hohe intellektuelle Anspruch, den wir Deutschen haben, der war in Amerika nicht in dem Maße, obwohl ich sagen muss, die Zuschauer waren weitaus gebildeter, was den Ring betrifft. Sie haben sämtliche wichtigen Aufführungen in der Welt gesehen.
Wobei ja benachbart zu Mannheim die nicht unbekannte Stadt Frankfurt liegt, wo auch gerade ein neuer Ring war. Es gibt ja in der Gegend, wenn man 1 bis 2 Stunden mit dem Auto oder Zug fährt, eine ziemliche Ringkonkurrenz. Überhaupt ist ja in Bezug gerade natürlich auf dieses Wagner-Jubiläum an vielen kleineren Häusern jetzt auch versucht worden, mal den Ring zu inszenieren. Wenn man das ganz knapp zusammenfasst, aus meiner Sicht, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Ringe gesehen, ich glaube 1 Dutzend tatsächlich komplett, fällt einem eigentlich auf, dass versucht wird, einerseits dem Chéreau-Ansatz, diesem sozialkritischen, ein bisschen manchmal noch nachzueifern, das zu kopieren. Ansonsten ist aber wahnsinnig viel Selbstbespiegelung da. Es ist sehr viel Redundanz und es ist auch sehr viel von diesem berühmten Postmodern oder Postdramatischen, wie immer man das nennen will, also Versatzstücke, die einfach irgendwie zusammengekettet werden. Bei Ihnen gibt es ja nun was ganz Interessantes, finde ich. Auf der einen Seite ist natürlich der große Achim-Freier-Kosmos zu sehen mit wiederkehrenden Elementen, Figuren, Symbolen. Das ist das eine. Und das andere ist die doch konkrete Deutung von der Figur wie Siegfried etwa, der hier gar kein Held ist. Niemand, den in der Form die Nationalsozialisten als Held irgendwie nehmen könnten, sondern eine teilweise komische...
Ich bin ja kein Nationalsozialist.
Ja, ja, ganz genau.
Für mich ist Siegfried ein absoluter Held. Er ist der Clown im Zirkus sozusagen. Ja. Das ist der scheiternde Mensch. Das sind wir, das Ich, das in dem Ring, der die Welt bedeutet und darstellt, der größte Artist ist von allen, aber es nicht spielt oder zeigt. Der Clown ist ja ein unglaublich ausgebildeter Künstler. Und er sich mit diesem Können und dieser Eleganz des Tuns noch mal einen Schritt weiter wagen kann. Er kann den Humor entwickeln und damit spielen. Und wenn man an Theater denkt, ist gutes Theater immer Spielen. Und das ist das Wichtige, dass man nicht nur das Können, die Brillanz einer Arbeit verfolgt, sondern darüber hinaus auch die Freiheit, damit zu jonglieren, also viele Assoziationsketten zu erzeugen, die parallel zu der Handlung oder zu dem, was erzählt wird, passiert. Bei Wagner sind die Motive, die immer fälschlicherweise als Leitmotive bezeichnet werden, so reich und so dicht musikalisch, das hat ja Bedeutung. Das wäre fatal, man würde das in der Inszenierung 1:1 nochmal mitspielen. Aber der Charakter, dass man ständig reflektiert, was war, was ist, wer sind wir, was werden wir sein. Die Bespiegelung spielt eine große Rolle bei allen Figuren. Siegfried spiegelt sich im Bach, Siegmund sieht seine Schwester und spiegelt sich in ihrem Gesicht. Und so geht das immer weiter. Die Götterdämmerung ist das absolute Spiegel. Kabinett, da pervertiert das Ganze. Die Frage nach dem Ich ist gleichzeitig die Auflösung jeder Identität und der Gleichmachung durch Werbung, durch Mode und Geschäft. Und der Ring, den keiner besitzt, der aber angestrebt wird zu besitzen von allen Beteiligten, fördert die Geschäftstüchtigkeit all dieser eigentlich wunderbaren Erfindungen. Wagner war ein Revolutionär wie Brecht. Er hat radikal gebrochen mit allem, was Oper bis dahin gemacht hat, außer vielleicht Karl Maria von Weber, den er irgendwie innerlich sehr liebte und dem er verbunden war. Das höre ich manchmal im Ring, immer auch in kleine Verwandtschaften und Reminiszenzen. Aber diese Radikalität, zu sagen, ich muss etwas erzählen, was uns heute wirklich beschäftigt und angeht, und ich kann mich nicht über elegante Schilderungen nur mit der Vergangenheit beschäftigen, die nicht in die Gegenwart rutschen kann, das hat Wagner vorsätzlich gemacht. Er hat gesagt, wer sind wir, was ist unsere Welt, was ist Theater, was ist Musik? Er hat diese Fragen neu gestellt und sie auch bewältigt, ein Weltwunder für mich, dass man das überhaupt schaffen kann in diesem Werk. Und er hat umfassend die Frage, was sind die Elemente, mit denen wir umgehen, wo kommen wir her, was ist die Idee eines Gottes, wie weit hat er menschliche Züge, wo tritt der erste Mensch auf, was macht der erste Mensch, wie vermehrt er sich, wie wird über die Zwerge und über Siegfried irgendwie eine Menschheit assoziierbar und erfahrbar, die bis in unsere Gegenwart reicht und darüber hinaus in eine Zukunft. Denn diese Selbstverbrennung der Brünnhilde mit Siegfried und Grane und dem Göttertempel der Burg Walhall, die hat ja noch nicht stattgefunden. Das ist ja Zukunft für uns. Und wir machen lauter kleine Weltbrände, die sind groß genug, aber die lehren uns nicht das, was dieser Brand uns lehren kann. Er kann uns lehren, einen Neuanfang zu denken, ohne das andere zu zerstören.
Wer hat denn, Siegfried, eine Chance an irgendeinem Punkt, wie wir, wenn man so will, eine Chance haben, aus diesen virtuellen Welten letztendlich mal auszusteigen, aus der globalen Vernetzung? Also hat er nicht von Anfang an keine Chance, er ist eigentlich ein Opfer und unfrei geboren. Gibt es einen Moment da drin, wo er ausbrechen könnte aus seinem System, übersetzt, wo wir ausbrechen können?
Ja, er kann ausbrechen in dem Moment, wo Brünnhilde ihm verzeiht, all diese Manipulationen, die mit ihm passiert sind, die er zugelassen hat, vielleicht auch zulassen musste, wie wir alle. Wir sind alle nicht frei von dem Zulassen solcher Dinge. Und dass dann doch jemand da ist, der mit Liebe sagt, du bist mehr wert, als du dort zeigst von dir. Du bist die Zukunft, die Freiheit und die Liebe. Es ist natürlich ein Liebesbegriff gemeint, den jeder auch weiß, den niemand lebt, den alle ersehnen oder ahnen und doch nicht vordringen dazu. Und dieser Schritt ist die Chance für Siegfried. Und dieser Schritt ist auch die Rettung Brünnhildes. Das sind alles Geschichten, die sind so aktuell und so aufregend, weil wir sie täglich begehen. Und wenn ich anfange, Theater zu machen, indem ich sage, Götter sind nur Menschen und ein Gunther hat halt einen Anzug an und kommt aus der Bank oder ist ein großer Politiker, dann ist er das alles natürlich, aber er ist ja viel, viel mehr. Er heißt Gunther und nicht Gunther Müller. Das sind alles archaische, große Figuren, die für etwas stehen, für ganz bestimmte Haltung in der Gesellschaft. Und das, was für mich nochmal eine große Entdeckung war, dass ich im Gegensatz zu Giraud oder zu allen Versuchen, die ich bisher gesehen habe, da eine Welt von heute hinzustellen mit irgendwelchen Säulen oder Marmorwänden, mir klar ist, dass das ein großes antikisches Theater ist, dass diese Figuren statuarische, große Gesten haben, Haltungen und verkörpern jeweils ein Element in unserer Gesellschaft, einen starken Vertreter. Und über dieses Antikische, glaube ich, bin ich dem Wagner sehr nahe gekommen, obwohl ich nur gerungen habe nach Spielweisen, wie mache ich dieses vierte Stück. Jedes Stück hat ja eigene Sprachweise. Und jedes einzelnen Individuums, ist ja wieder falsch gesagt, jeder einzelnen Figur wird ganz deutlich über Gestus, über Annäherung und Abstoßung der Figuren, was ich nie in einem realistischen Spiel mit Kniefall und Hinstürzen und Erstechen und weiß nicht, was so alles im Theater gemacht wird. Ich brauche das ja nicht zu sehen. Das sehe ich so oft im Leben und im Fernsehen und überall. Warum muss ich denn die Wirklichkeit nochmal imitieren? Ich muss die Wirklichkeit versuchen zu deuten, sichtbar zu machen, erfahrbar zu machen. Aber durch Imitation gucke ich nur in einen kleinen Bildschirm.
Es ist ja eigentlich ein rituelles Musiktheater, das Sie dann machen, das am Ende dann doch zu einer Katharsis führt, ne, im ganz klassischen Sinne oder führen soll.
Würde ich sagen, das ist Sache des Publikums und von uns allen. Ich bin ja das erste Publikum, ich entziehe mich dann nicht. Aber ich kann nur Antworten geben, die ich weiß. Und alles andere ist naseweiß, würde ich sagen. Und lehrerhaft, der erhobene Zeigefinger, der taucht zwar auf in meinen Inszenierungen oft, aber er ist nie so gemeint, dass er uns etwas sagen will.
In diesem Fall ist es nicht nur ein Zeigefinger, sondern auch eine Hand, ne?
Ja.
Die dann dort auftaucht. Das hat dann nicht etwas direkt Didaktisches, aber wenn man vom Ritual und von der Katharsis spricht, vielleicht auch von der Metaphysik letztendlich, die dann drin steckt, geht es ja doch darum, etwas zu vermitteln. Geht es ja doch darum, nicht einfach nur etwas zu zeigen, was ich mir jetzt zusammenreime in meinem Kopf, sondern doch etwas zu vermitteln und etwas zu bewirken beim Publikum. Wie würden Sie das sehen? Können Sie das etwas genauer fassen?
Also wie ich jetzt die Behauptung aufgestellt habe, dass die Erlösung der Welt über die Liebe und die Freiheit zu machen ist, dann gibt es einen Text von Wagner am Schluss, dem Schlussgesang, den er nicht vertont hat, wo er das direkt dezidiert schreibt. das bestätigt mich sehr. Und was noch aufregender ist, dass er das nicht vertont hat, obwohl er es meint. Und das ist bei Wagner die Größe und die Dimension, dass er immer das nicht sagt und schreibt, was er meint, sondern dass etwas Drittes entstehen muss. Dass man so inszeniert, dass die Zwischenräume zwischen dem, was ich höre und was gesprochen wird, und dem, was ich sehe, was der Regisseur macht, so groß sind, dass dazwischen das Dritte die Wahrheit ist, das, was wirklich gesagt wird. Also ich muss eine Welt erfinden, und da hilft mir Wagner sehr, weil ich mehr und mehr die Regieanweisungen haargenau lese. Und er hat so recht, wenn eine Figur von links kommt, weil das mit den Instrumenten zusammenhängt im Orchester oder weil es über die Lesrichtung wichtig ist, dass man nicht in den Tod geht, sondern in die Zukunft. Es gibt ja so viele Theatergesetze, die die meisten ja gar nicht mehr ernst nehmen und einfach drauf losspielen. Aber bei Wagner fühle ich immer einen Freund, der mit mir so, der mich auch an die Hand nimmt und sagt, mach das mal, versuch das mal so. Dass das jetzt keine Felsenhöhle ist und auch kein Wald oder kein Bach, das hat er sicher auch nicht so gemeint, obwohl ich wunderbare Bilder von Böcklin aus der Wagner-Zeit kenne. Der wäre der ideale Bühnenbildner damals gewesen, also was völlig anderes, als wir heute machen, weil wir auch mit ganz anderen Mitteln auf der Bühne arbeiten dürfen, mit Elektronik und mit Dingen, die Wagner noch nie gesehen hat und auch nicht denken konnte.
Die Bilder waren ja haptisch, ja. Märchenhaft, eigentlich auch schon fast virtuell fürs damalige Publikum, wenn wir drauf schauten. Für heutige Augen wirkt es dann vielleicht eher ein bisschen lächerlich, das geht gar nicht mehr.
Naja, aber weil unsere Visualität sich völlig geändert hat, das heißt ja nicht, dass das dann falsch ist, sondern es braucht nur eine andere Form, eine andere Umsetzung. Natürlich spielt der Bach und der Felsen und der Wald eine Rolle, und Sie werden den Wald und den Felsen und den Bach erleben, ohne dass er da ist oder dass er imitiert wird. Es ist alles nichts leichter als das. Nur muss es etwas erzählen, und ich glaube, diese moralische Anstalt, die Theater lange war, hat mit meiner Generation sicher auch noch zu tun. Ich bin sicher heimlich auch ein Moralist. Und ich habe keinen Genuss an der Zerstörung von Kunst und Infragestellung. Ich glaube, wir zerstören genug in der Welt, und das macht mir auch keine Lust. Und man sollte viel mehr entdecken, was die produktiven Erneuerungen sind, die wir aus dem Alten ziehen können.
Ich will mal etwas tiefer noch graben da und dann doch noch mal fragen, wie sieht es dann weltanschaulich aus? Gibt es dann eine Gesamterlösung irgendwann nach der Götterdämmerung, oder lassen Sie das auch für sich alles offen? Oder gibt es da schon eine Utopie, eine Hoffnung auf Erlösung? Das ist im Ring ja einfach die Gretchenfrage am Ende. Ja, normalerweise stehen schlecht gekleidete Leute von heute und gucken ins Publikum. Manchmal geht's Licht an, dann heißt es, ihr seid alle gemeint, das hat irgendwie mit euch zu tun. Fertig, das ist natürlich die simpelste Lösung. Die keine ist.
Wobei, vielleicht. Vielleicht ist es auch eine, ich weiß es nicht. Wenn es eine Wirkung hat, ist es alles eine Lösung. Ich glaube, man muss nicht mit Gewalt etwas vermeiden, was schon gemacht wurde, sondern im Gegenteil. Was richtig ist, muss man machen. Und es ist doch anders, weil es in den Zusammenhängen anders aussieht. Und die Umwelt, wenn Sie sich mal Filme ansehen von Umweltforschern, die berichten über das, was der Mensch tatsächlich zerstören kann an der Natur, was wir ja bis heute nicht wahrhaben wollen und immer wieder verdrängen, weil es sehr langsam geht. Wir sehen es nicht von heute auf morgen. Und wenn man diese Katastrophen sieht, die in der Welt passieren, dann ist das eine Sache, die würde der Status quo der Götterdämmerung sein und verkörpern. Die andere Dimension, die parallel da ist, ist das Verhindern dieses Geschehens. Und da gibt es unglaublich viele radikale, fantastische Versuche. Und wenn Sie sich die Bilder ansehen von Sonnenenergie und Windenergie und allen möglichen Anlagen, die in irgendeiner Weise was aufhalten können oder umwandeln können, dann sieht das viel aufregender und moderner aus als unsere ganze Gegenwart, die wir machen. da sehe ich eine Perspektive, da ist eine Alternative, da ist der Aufruf, über andere Mittel als über Gewinnsucht uns und unseren Planeten zu retten. Natürlich ist es im Weltgeschehen völlig egal, ob das alles kaputt geht und alles geht kaputt, nichts ist endlich. Aber wir haben ja alle Liebe in uns und wir lieben unsere Kinder und wir lieben unsere Natur und wir wollen nach dieser Liebe handeln. Und insofern ist das alles viel näher, als man denkt, was da an Utopie oder an Versprechen oder an Hoffnung in so einem Werk provoziert wird.
Dann lassen Sie uns noch auf einen Punkt kommen. Sie sagten, Richard Wagner, Ihr Freund, der Ihnen so ein bisschen über die Schulter schaut.
Sie lesen, ist mir nie im Traum erschienen. Das nehme ich ihm übel. Aber
es kommt noch vielleicht.
Vielleicht, mal sehen. Ich habe noch ein paar Tage Zeit.
Da müssen wir natürlich auf das Thema kommen, des Antisemitismus, der biografischen Probleme, vorsichtig formuliert, die es da gibt. Das ist ja etwas, was man eigentlich nur schwer ausblenden kann. Mhm. Oder sagen Sie, es ist in Wirklichkeit ganz leicht, weil ich die Biografie, das, was man weiß, völlig trenne von dem, was mir als Werk jetzt vorliegt.
Ja, das Werk ist was Objektives, ist ein Bekenntnis. Das ist Wagner selbst. Das ist das, was er mit allen Unebenheiten und Stolpern und Fehlern und menschlichen Schwächen und menschlichen Gemeinheiten und sonst wie doch errungen hat. Dass diese Methoden und Wege nicht sauber sind mitunter, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde es aus meiner Sicht so benennen, aber man weiß ja nie die wirklichen Ursachen und wie weit eine Äußerung aus einer bestimmten Neidsituation oder Eifersucht dazu führen, dass nun zufällig ein Komponist Jude ist, den er besonders beneidete oder angriffe zum Beispiel. Das will ich weder entschuldigen, noch kann ich dazu was sagen. Mir liegt ja vor Wagners Schriften und das interessiert mich nur, wenn es künstlerische Schriften sind, die also zu diesem Gesamtwerk etwas beitragen. Vor allen Dingen muss man das immer vor der Nazizeit rechnen. Da war das ja ein bösartiger Boxkampf in der Gesellschaft, diesen rassistischen Fragen umzugehen. Und im ganzen Ring habe ich nicht eine Stelle entdecken können, wenn man sagt, Mime der Jude, krumm und bucklig mit wackelndem Gang und so weiter. Das sind alles ganz dumme Interpretationen. Die hat Wagner nicht geschrieben, die kommen nicht vor. Und wenn man gleich sagt, Mime ist die Karikatur eines Juden, wie kommt man, das ist antisemitisch, sowas zu sagen, wieso hat der Jude einen Buckel und geht, das sind also Unverschämtheiten.
Aber wie sehen Sie diese kultische Verehrung, die es weltweit gibt zum Teil, also die Wagner-Verbände, die man vielleicht eher Wagner-Gemeinden nennen sollte, die haben ja schon eine zum Teil etwas unangenehme Haltung, sage ich mal so, und sind da sehr, sehr konservativ bis reaktionär. Finden Sie das problematisch?
Also ich habe sie in Deutschland nicht kennengelernt. In Amerika sind sie sehr progressiv, sehr positiv. Und ich habe also da meinen Oscar gekriegt und alles Mögliche von diesem Verband. Und das,
ein Wagner-Oscar?
Ja. Ja, es gibt richtig so ein Männchen, so eine Skulptur.
Dann lassen Sie uns vielleicht zum Schluss noch ganz kurz den grünen Hügel erklimmen. Wie sehen Sie die Entwicklung in Bayreuth oder was würden Sie den Festspielen wünschen? Wie sollte es dort weitergehen?
Bayreuth sollte auch ein Ort sein, an dem wirklich Avantgarde passiert, im Musiktheater überhaupt, dass man nicht nur die Stücke von Wagner, sondern auch mal an eine Uraufführung denkt, was im Sinne von Wagner ist natürlich. Es kann keine beliebige Stätte werden. Aber auch diese Versuche, die mit Heiner Müller und Giraud begonnen haben, halte ich für lobenswert und sympathisch. Es war eine Öffnung zu unserem heutigen Theater hin, was Bayreuth vorher nicht war.
Wenn Ihnen ein Parsifal angeboten würde in Bayreuth, den würden Sie machen, oder?
Ich glaube, dass das Theater jetzt so aufgebrochen ist, dass auch diese Ressentiments, die ich vor Jahrzehnten hatte, da keine Rolle mehr spielen. Ich habe mich auch einmal zu erkennen gegeben, dass ich, wenn der Ring in problematischer Lage ist, ich gerne helfen würde, habe ich eine sehr freundliche Antwort gekriegt, dass es schon weitergeht bei Ihnen und dass man meine Arbeit sehr schätzt und so weiter. Es war sehr höflich.
In den Kulturfragen hörten Sie den Regisseur, Bühnenbildner und Maler Achim Freier über Richard Wagner und die Gegenwart im Gespräch mit Jörn Florian Fuchs.